herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5-Minuten-Kantine. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, da haben wir uns gedacht, wir sind in sicheren Gewässern. Es passiert erstmal nichts die nächsten Wochen und dann hat uns Lucasfilm einmal wieder mit der sprichwörtlichen Bratpfanne eins übergebraten, indem sie gestern ein neues Poster veröffentlicht haben und dann so ganz nonchalant im Vorbeigehen meinten, ach ja, und morgen gibt es übrigens einen neuen Trailer. Und zwar zu The Acolyte, der mit großer Freude, Neugier und Unwissenheit auch erwarteten neuen Live-Action-Serie auf Disney Plus. Und wie wir dann eben jetzt auch offiziell angekündigt bekommen haben, wird diese Serie am 4. Juni starten. Witzigerweise stand am Ende des deutschen Trailers, der heute dann veröffentlicht werden sollte, aber dass es für uns der 5. Juni ist. Dann wird es spannend sein zu sehen, wie das mit der Datumsgrenze gehandelt wird und wann die Serie bei uns auftaucht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es dann irgendwann in den frühen Morgenstunden sein muss. Also wenn wir die letzten Bisse von unserem Frühstücksmüsli herunterwürgen, können wir uns schon auf eine neue Star Wars Serie freuen. Und zwar gibt es insgesamt 8 Folgen. Und diese 8 Folgen werden durch ein zweiteilige Premiere sozusagen eingeleitet. Das heißt also, wir bekommen nach der Premiere wahrscheinlich noch 6 bis 7 Wochen. Vielleicht entscheidet man sich bei Lucasfilm dann nochmal irgendwann was zu doppeln oder sowas, wie wir das bei Bad Batch zum Beispiel auch erleben gerade. Aber auf jeden Fall haben wir hier dann einen Run, der wahrscheinlich dann eben bis Mitte Juli ungefähr reichen wird, bis die erste Staffel durch ist. So, und jetzt muss ich tatsächlich direkt für alle Leute, die ungespoilert in diese Serie gehen wollen, eine Warnung aussprechen. Denn heute wurden diverse Interviews mit Leslie Headland, der Showrunnerin, veröffentlicht, die ich hier in diesem Podcast für euch natürlich gelesen habe und auch aufbereiten werde. Sie werden also auch Teil des Gesprächs werden in den nächsten Minuten. Und deswegen möchte ich nur den Hinweis geben, sie plaudert wirklich extrem offen aus dem Nähkästchen. Und da werden die ein oder andere Sache insinuiert, angedeutet und dann hin und wieder auch sehr deutlich ausformuliert, die ein, sage ich jetzt mal, unbenommenes Genießen von dieser ersten Staffel durchaus beeinflussen könnten. Deswegen, wenn ihr nicht zu viel darüber erfahren wollt, wie Leslie Headland über die Serie spricht, mal davon ausgehend, dass sie nicht wie Dave Filoni bewusst auch irgendwie Falschaussagen manchmal sät, um die Leute zu verwirren und hinters Licht zu führen. Sie hat bei Collider einen Artikel veröffentlicht und auf StarWars.com, der teilweise sehr, sehr ins Detail geht. Und das möchte ich dann nicht, dass ich jetzt durch diesen Podcast euch quasi den Spaß an der Serie verderbe. Deswegen hier nur mal kurz der Hinweis. Ich werde ab und zu auf diesen Artikel auf Collider Bezug nehmen, denn dort sind viele, viele Dinge vergraben, die schon den einen oder anderen Hinweis auch geben können, wie es denn mit dieser Serie weitergehen soll. Ja, also ein tolles erstes Teaser-Plakat wurde gestern veröffentlicht. Es zeigt ein Lichtschwert, dessen Klinge, wenn man sich gedacht sozusagen die Bewegung nach oben hin fortsetzend ausdenkt, nicht etwa in einer roten Farbe gestaltet ist, sondern in Blut. Und das war natürlich für viele Leute heute eine Einladung, sich zu überlegen, wow, das wird höchstwahrscheinlich die blutigste Star Wars Serie, die wir je gesehen haben. Nun, das Plakat, was heute als offizielles Plakat dann revealed wurde, nachdem der Trailer rauskam, sah ein bisschen anders aus. Wir sehen also eine einsame und verlorene Gestalt, die sozusagen vor einer Klippe steht und in die Ferne blickt, in ein güldenes Licht getaucht, also sehr, sehr traditionell fast schon auch zu sehen für Star Wars bzw. für Fantasy. Da ist nicht mehr so viel zu spüren davon, was eigentlich der Kern dieser Serie sein sollte. Ne? Muss man ja immer vorsichtig sein, was dann tatsächlich davon übrig bleibt. Aber wir wissen, dass diese Serie ungefähr 100 Jahre vor Episode 1 die dunkle Bedrohung spielen wird. Und zwar im Zeitalter der ausgehenden Hohen Republik. Die Hohe Republik ist High Republic im Original bezeichnet, hat nichts mit der Story Group von Lucasfilm zu tun, nachdem sie irgendwie illegale Drogen konsumiert hat, sondern das ist quasi eine Serie von verschiedenen Phasen mit Büchern, Romanen und Comics, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden und deren Veröffentlichung immer noch weiterläuft, die etliche Jahrhunderte vor der Prequel-Trilogie spielen. Und um diese Phase mit in den eigentlichen Kanon einbinden zu können, hat man sich eben dazu entschlossen, dass The Acolyte, diese neue Serie, und der Trailer zeigt auch das ein oder andere Element, was in diese Richtung weist, ungefähr 100 Jahre vor Episode 1 spielt. Der offizielle Blurb, wie man es immer so schön sagt, den Lucasfilm dazu veröffentlicht hat, ist wie folgt. In The Acolyte treffen ein angesehener Jedi-Meister, Li Jung-Jae, und eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit, Amandla Steinberg, bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie aufeinander. Als immer mehr Hinweise auftauchen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, auf dem finstere Kräfte enthüllen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Dum, dum, dum. Ja, das war also die offizielle Beschreibung, der Klappentext, würde man in der Buchwelt sagen, den wir gestern bekommen haben, also am 18. März 2024. Und da konnte man jetzt noch nicht wirklich viel mehr draus lesen, als das, was wir halt hier gesehen haben. Aber der neue Trailer, der heute veröffentlicht wurde, zeigt uns natürlich schon, wohin es ungefähr gehen könnte. Und damit möchte ich tatsächlich auch anfangen, denn wir müssen erstmal definieren, was ist eigentlich ein Trailer und was ist eigentlich ein Teaser-Trailer. Denn auch wenn Lucasfilm oder StarWars.com in den offiziellen Beschreibungen auf ihren Seiten behauptet, es handelt sich hier um einen Trailer, so finde ich diese Annahme doch ein bisschen zu, ja, fast schon mutig. Denn wir haben es hier natürlich nicht mit einem offiziellen Trailer zu tun. Das, was wir hier sehen, ist eigentlich ein Teaser. Also, er dauert auch ungefähr nur, anderthalb bis eine Minute und 40. Das heißt, er erfüllt sozusagen alle formalen Qualitäten eines Teasers. Nicht nur das, sondern auch wenn man sich die Inhalte anguckt und das, was im Trailer tatsächlich dann auch diskutiert wird, dann sehen wir hier eine Art Mood-Board, würde man es in der Grafikdesigner-Welt bezeichnen. Also wir bekommen einen Eindruck von dem Vibe, von der Atmosphäre, von den Dingen, die haptisch oder vielleicht auch gefühlsmäßig in dieser Welt herrschen. Aber wir bekommen noch nicht so wirklich eine Figur, die für uns diese Welt beschreitet, die etwas erlebt, die für uns im besten Falle als Held oder Heldin interpretierbar ist. Und deswegen ist das in dem traditionellen Sinne, was wir heute gesehen haben, ein absoluter Teaser-Trailer. Also hier wird sehr, sehr viel Worldbuilding betrieben. Wir bekommen immer nur kurze Eindrücke von Situationen, von Welten. Wir haben ein bisschen Off-Kommentar, der dann versucht, das Ganze so ein bisschen mehr noch in eine Form zu gießen. Aber genau das ist eigentlich der Zweck eines Teasers. Deswegen ist das hier kein wirklicher Trailer. Man muss auch sehen, wir haben noch ungefähr 11 Wochen, bis die Serie dann im frühen Juni ihre Premiere feiert. Und jetzt einen langen Trailer rauszuhauen, der schon irgendwie sehr, sehr viel verraten würde, was die Hauptfiguren angeht oder wer mit uns durch die Handlungen geht, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Deswegen versucht man hier in diesem Trailer, und das ist auch so ein bisschen, was viele Leute, wenn ich mir so die Reaktionen angucke in den sozialen Netzwerken, aber auch auf YouTube zum Beispiel, in ihren Reactions, was maximal so ungefähr kritisiert wird, ist die Tatsache, dass wir hier sehr, sehr wenig über die eigentliche Handlung erfahren. Also es wird sehr viel mit bereits bekannten Elementen des Star Wars-Universums gespielt, geteased. Also wir haben sehr, sehr viele Aliens. Wir haben natürlich Lichtschwertkämpfe. Das ist für den Casual-Zuschauer immer ein Element, was ihn natürlich anspricht. Wir haben unterschiedliche Klingenfarben, gelb und grün. Und wir haben natürlich auch das Rot, das dann am Ende des Trailers den Schlusspunkt bildet, um den Wow-Faktor nach oben zu heben. Aber wenn man sich die Die-Hard-Fans anguckt, dann ist die Reaktion, die so ein Trailer hervorruft, nicht unbedingt die, die man sich vielleicht gewünscht hat. Denn bei aller Qualität, was das ein oder andere Element hier an Interpretationen auch tatsächlich dann eben zulässt, muss man auch immer ganz klar sagen, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, diesen Teaser vielleicht noch kürzer zu halten und einfach nur ein ganz, ganz starkes kreatives Signal einfließen zu lassen. Denn das ist auch am Ende des Tages für mich ein bisschen der Stolperstein. Es wirkt alles teilweise sehr generisch. Also man hat wirklich schon den Eindruck, dieser Trailer ist eben für Casuals gedacht. Also für Leute, die mit Star Wars ab und zu mal was zu tun haben, die vielleicht sagen, hey, ne, Sequels habe ich gesehen im Kino, fand ich okay, ne, aber ist halt auch schon 5 Jahre her. Und um diese Leute einzufangen, braucht man halt einen Trailer, der so ein bisschen mehr ist, also so ein bisschen mehr Average Durchschnitt transportiert. Die Dinge, die man vielleicht so im Vorbeigehen mitbekommen hat, also es gibt junge Padawane und es gibt die Meister und es gibt auch eben Machtnutzer, die nicht wirklich definiert sind in einer oder der anderen Fraktion. Und es gibt hier halt den sogenannten Mystery-Aspekt. Und das ist eine der Dinge, die Leslie Headland, die Showrunnerin, in diesen ganzen Artikeln, die ich vorhin kurz erwähnt habe, auch immer wieder anführt. Sie versucht sozusagen auch einer, ähnlich wie Ahsoka oder Mando, eine Art Genre in diese Serienlandschaft von Star Wars hineinzubringen. Und hier soll es quasi das Element der Mystery sein. Also Thriller, Mystery. Es geht nämlich mehr oder weniger um Morde. Und das nimmt der Trailer auch relativ früh am Anfang immer wieder auf, dieses Thema. Also es werden Jedi ermordet. Ne? Und wir haben eine ganze Reihe von 9 Figuren, die wir in diesem Trailer das erste Mal sehen. Und die uns auf der Reise begleiten werden. Wie lange sie uns begleiten werden, ob die dann eben auch tatsächlich die ganzen 8 Folgen dabei sind oder ob das nur so ein Ding ist, wo man dann sagt, okay, das ist halt dann irgendwie nach 2, 3 Folgen oder erledigt oder der Charakter ist irgendwie erledigt worden. Das wissen wir natürlich nicht. Und das macht aber im Moment für uns natürlich auch einen Großteil der Faszination aus. Viele Dinge, die in den letzten Jahren in Star Wars veröffentlicht wurden, hatten ja immer nur was mit der Skywalker-Saga zu tun. Ne? Also da ging es irgendwie darum, die Skywalker-Saga fortzuschreiben, zu Ende zu führen. Ich als Hardcore-Star Wars-Fan, ich habe auch immer so ein bisschen nachgelächzt, irgendwie mal was Neues zu erleben. Vielleicht auch mal mit neuen Charakteren. Es sind nicht immer alle durch eine große Verwandtschaft miteinander verbunden, durch eine Blutlinie. Denn es muss ja auch mal etwas anderes geben. Und vielleicht ist diese Serie ein guter Ansatz und eine Möglichkeit, das Ganze einfach mal aufzubrechen. Und trotzdem, und da macht die Ästhetik in diesen ersten Einstellungen, um jetzt mal auf den Trailer endlich Bezug zu nehmen, auch gar keinen Hehl daraus. Sie ist natürlich ganz fest schon, zumindest was die Ausbildung von unseren Padawanen angeht, in der Prequel-Trilogie verankert. Denn wir sehen einen Meister, der viele Jünglinge trainiert und der sie dazu anlässt, den eigenen Augen nicht zu trauen. Sie sollen sich sozusagen mit geschlossenen Augen nach innen wenden, in sich hineinfühlen und ein ja, ihren Gedanken Worte verleihen. Parallel montiert ist das mit diversen Schnitten und diversen Einstellungen, in denen eine fremde Frau, hauptsächlich in einem lilafarbenen Poncho gekleidet, vermummt in eine Kantina hineingeht. Ganz schön stimmungsvoll inszeniert, erinnert in dieser Hinsicht nicht zuletzt auch dadurch, dass wir eine Struktur sehen, die uns an Batuu erinnert, nämlich ein großes Eingangstor, eine der frühen Designs von Ralph McQuarrie, haben wir hier natürlich einen Bezug wieder mal zum Design von Star Wars. Gleichsam haben wir aber auch einen Shot, in dem unsere oder eine unserer Hauptfiguren in dieser neuen Serie mit Namen Meister Sol, gespielt von Zhu Jianghui, vor seinen Padawan herumläuft. Und im Hintergrund sehen wir Coruscant. Es scheint sich also hier tatsächlich um den Jedi-Tempel auf Coruscant zu handeln. Aber wir haben ähnlich wie in Obi-Wan Kenobi einen vergleichsweise, ja, ich sag jetzt mal, unbewegten Hintergrundhimmel, wo sich nicht besonders viel bewegt. Ich hoffe, man fällt hier von Seiten der Macher im Sparwahn, den Bob Iger ausgegeben hat, nicht in den Bereich des Cost-Cuttings. Das heißt, man spart nicht an den falschen Enden. Ja, dann sehen wir, wie langsam aber sicher ein paar Padawane ihre Erfahrungen Ausdruck geben. Eine sagt, sie sieht Leben, eine andere sagt Gleichgewicht und die dritte im Bunde sagt, ich sehe Feuer. Und in dem Moment kriegen wir einen Close-Up-Shot von Carrie Ann Moss, eine der Hauptfiguren, höchstwahrscheinlich von dieser ersten Staffel, wie sie sich zur Kamera dreht, in die Kamera blickt und dann haben wir direkt einen kleinen Action-Beat. Sie fängt an zu kämpfen mit einer momentan noch nicht wirklich deutlich zu erkennenden Figur, einer vermummten Gestalt, die sie nicht mit einem Laserschwert im Duell konfrontiert, sondern die sie erstmal mit Hilfe der Macht von sich schleudert. Und die bekommt dann zum Stehen, schwer atmend. Und wir haben, wie so häufig in Star Wars in den letzten Jahren, als nächstes einen musikalischen Beat, der ob es eine 12-String-Gitarre ist. Es klingt aber fast so. Vielleicht ist es auch einfach nur das digitale Äquivalent davon, mit einem Akkord, der gespielt wird, der ein bisschen einen Western-Vibe hat. Eine Schwarzblende lädt uns ein. Diesen Juni ist sozusagen der Beginn der Serie. Und wir bekommen einen Voice-Over, der uns verrät, dass jemand Jedi tötet. Zwei Figuren bahnen sich ihren Weg ins Licht. Der eine ist Yord, ein Jedi-Ritter, der aus dem Jedi-Tempel kommt. Er wird auf StarWars.com als als Overachiever und extrem den Wegen der Jedi folgend beschrieben. Dessen Übereifer sozusagen auch häufiger mal sein Urteilsvermögen negativ beeinflusst. Und die andere Figur im Vordergrund ist Yeki. Yeki ist offensichtlich ein Padawan von Meister Sol, also der Figur von Yung Chan Ye, die wir in der ersten Szene dieses Trailers schon gesehen haben. Sie wird auf StarWars.com beschrieben als immer noch jung, aber relativ erfahren und erwachsen in der Art, wie sie mit den Dingen umgeht, auf die sie eintreffen. Tja, schauen wir mal. Das scheinen wahrscheinlich ein oder zwei der Hauptfiguren zu sein, denen wir in diesen Folgen, die uns in diesen Folgen begleiten werden. Und dann wird es auch schon spannend. Wir sehen zum Beispiel eine fantastische Totale von einem Planeten. Sie wirkt leider produktionstechnisch noch ein bisschen digital. Es ist alles deutlich zu sehen, sowohl im Vordergrund eine Gruppe von Jedi in den unterschiedlichen Farbgebungen ihrer Roben, von fast, also dunkelgrau bis braun bis hellbraun, haben wir hier alles vertreten. Wir sehen einen Plo Koon-ähnlichen Jedi ganz unten rechts stehen. Und vor ihnen breitet sich ein riesiges Panorama aus an Bäumen. Und das lädt natürlich zur wilden Spekulation ein, dass wir uns hier vielleicht auf Kashyyyk befinden könnten. Also eventuell sehen wir hier als Teil der Konflikte oder der Dinge, die es halt zu lösen gilt für den Jedi-Orden, sehen wir hier etwas, was das eben auf Kashyyyk spielt. Denn das sind schon riesenhaft anmutende Bäume, Mammutbäume, und sind im Nebel gelegen. Hier in diesen Einstellungen wird auch einer meiner größten Kritikpunkte quasi schon kurz angeschnitten, den ich jetzt auch mal noch mit ins Tableau bringen möchte, nämlich, dass es immer mal wieder Shots gibt, die doch wieder sehr, sehr eng wirken, die mich an Kenobi erinnern, wo leider sehr, sehr viel auch im Volume gedreht wurde. Und auch wenn schon bekannt ist, dass diese Serie eben nicht in L.A. gedreht wurde, sondern teilweise in Polen, in Spanien und auch in einer etwas größeren Version vom Volume in England, glaube ich, dann merkt man es teilweise dann eben immer noch an der Ausleuchtung, die halt einfach nicht so wirklich zu den Hintergründen passen will. Erleben wir in der nächsten Einstellung den Meister Kel Naka, von Jonas Suutamo gespielt, der auch in den Prequels hauptsächlich die Rolle des Chewbacca schon übernommen hatte. Auch er ist ein Jedi, der aber, und das ist jetzt wieder der Originaltext von StarWars.com, ein einsames Leben führt, was immer dies eben auch bedeuten mag. Ob er jetzt auf seinem Heimatplaneten ist, das wissen wir nicht. Und dann wird es schon richtig spannend, weil die nächste Einstellung zeigt uns nämlich nicht nur einen deutlich älter gewordenen Yung Jan Jae, der eine Art Machttrick anwendet. Vielleicht ist es auch nur eine Form der Beruhigung für die Person, die ihm gegenübersteht. Aber wir erfahren aus den Untertiteln, dass es sich hier um einen Convict handelt, also einen Gefangenen. So, und dieser Gefangene berichtet also auf die Frage von Master Soul hin, was ist passiert? Ich habe Dunkelheit gespürt. Das kann natürlich jetzt wieder sehr, sehr viel bedeuten. Er schien auf jeden Fall ziemlich aufgeregt und durcheinander in dieser Situation. Deswegen wird das wahrscheinlich keine gute Erfahrung sein, die er dort erlebt hat. Und interessanterweise ist der nächste Shot einer der am meist diskutierten, die ich heute irgendwie mitbekommen durfte. Es ist nämlich eine Totale. Von einer Insel im umtosten Meer, auf der eine Art Palastruine thront, die vergleichsweise groß ist, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so aus der Distanz beobachten kann, und ein Raumschiff, das sich dieser Ruine nähert. Und viele, viele Leute haben also tatsächlich vermutet, dass es sich hier um Arctu handeln könnte, diese Inselformation. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sich dann innerhalb der nächsten 100 Jahre diese Tempelanlage so dermaßen dann noch reduziert, dass sie als die Ruinen, die wir dann in Episode 8 sehen, übrig bleiben, aber ausschließen will ich es natürlich nicht. Es gab auch so ein paar Anmerkungen, das könnte auch irgendwie Naboo sein, weil es ist so ein bisschen golden, das Licht, und Theed ist ja auch in dieser Art von Ästhetik getaucht gewesen, aber das halte ich jetzt eher mal für unmöglich. Was wir wissen, ist, dass eines der Bücher, die Leslie Headland immer sehr, sehr gerne auf dem Nachttisch liegen hat, in der Star Wars Atlas ist und sie auch schon mehrfach betont hat, unter anderem auch in dem Collider-Artikel, der heute veröffentlicht wurde, dass sie also das ein oder andere mit einbinden wird in diese Serie. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil das Budget, ich habe jetzt keine exakten Zahlen finden können, aber für diese Serie ist wahrscheinlich nicht so hoch, wie das bei Andor der Fall ist. Trotzdem versucht man hier einen Spagat hinzubekommen zwischen den Live-Action-Orten, also Drehorten, die man instrumentalisieren kann. Auf der anderen Seite halt dann eben auch immer wieder im Volume gedrehte Sequenzen. Und ich glaube, das kann man hier in diesem Trailer auch irgendwie schon sehen. Das beißt sich bisweilen auch sehr, sehr stark. Das finde ich schade, weil gerade bei Star Wars ist natürlich die Epik und die Qualität in all diesen Dingen immer ausschlaggebend. Und das haben wir in den letzten Jahren bei Book of Boba Fett und bei Kenobi und auch in Ansätzen zumindest noch bei Ahsoka immer wieder gesehen, dass es tatsächlich häufig immer so Sequenzen gibt, die extrem menschenleer sind, die dann auch in der Unschärfe im Hintergrund deutlich verschwimmen, wo die Ausleuchtung sehr, sehr flach ist, die also die negativen, nachteiligen Elemente des Volumes immer wieder hervorheben. Und ich wünsche mir einfach nur, dass sie es hier in den Griff kriegen. Es gibt trotzdem viele, viele Sequenzen, gerade auch immer die Amandla Steenberg zeigen, wenn sie ihre von Tiger and Dragon deutlich beeinflussten Martial Arts Kampfszenen ausführt, die irgendwie immer so diesen Art Bühnencharakter machen. Und das finde ich als Star Wars-Fan natürlich ein bisschen schade, denn gerade Star Wars-Duelle, wir erinnern uns alle auch an die Prequels, sollten eigentlich immer im größtmöglichen epischen Kontext stattfinden. Da ist hier, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Nach dem zweiten Duellpartner, den sie hier sozusagen in diesem Trailer abhakt, das muss man dann irgendwie halt eben auch sagen. Also die erste war Meisterin Indara. Der zweite ist offensichtlich hier Meister Saul. Also auch die beiden werden eine Art Schlagabtausch haben. Haben wir nochmal eine Reihe von kurzen Schnitten und Inserts, mit denen wir noch nicht so wirklich viel anfangen können. Das erste ist auf jeden Fall, wir sehen vor diesem Schmuggler, sehen wir noch ein absolutes Easter Egg. Und ein Easter Egg, was viele Leute sich, glaube ich, seit der Celebration, auf der eine frühere Schnittfassung dieses Trailers lief, die das mit sehr, sehr großer Vorfreude, glaube ich, auch beobachtet haben, nämlich die Figur, die auf StarWars.com mit der allergrößten Biografie versehen wurde von all diesen Figuren, nämlich Vernestra Vern, in Anführungszeichen Roe, eine ältere Jedi-Meisterin, die sozusagen eine der Hauptfiguren in den Buchreihen um die High Republic darstellt. Sie wurde sozusagen eine der jüngsten Jedi-Ritterinnen im Alter von 15 und bestätigte dann ihren Status, als sie Imri Kantaros als Padawan mit dem stolzen Alter von 16 dann quasi bekam. Sie trägt ein lilafarbenes Lichtschwert, das auch in eine Art Peitsche umfunktioniert werden kann. Sie hatte halt einen absoluten Glauben in die Macht und eine sehr, sehr große Unterwürfigkeit zum Jedi-Orden. Aber als dann sozusagen das Jahr kam, an dem die Starlight Beacon fiel, starben nicht nur viele Jedi an Bord, sondern eben auch ihr Padawan. Und als Reaktion auf dieses Drama zog sich Vernestra Roe dann eben zurück aus dem Orden und fokussierte sich im Laufe der Zeit dann mehr oder weniger auf die eigene Selbstheilung. In dieser Serie scheint es aber eben so zu sein, dass sie quasi den Rang eines hohen Offiziellen eingenommen hat. So beschreibt es zumindest Leslie Headland in einem der Artikel, die heute veröffentlicht wurden. Und ganz interessant fand ich auch in diesem Artikel, dass nämlich wie diese ganze Serie einfach funktioniert. Wir haben hier offensichtlich eine Abkehr von den Dingen, die das Mandoverse in den letzten Jahren geprägt haben. Wir bekommen nämlich laut ihrer eigenen Aussage eine Serie, die nicht nur weniger episodisch ist, als Mando das war, sondern die tatsächlich der übergeordneten Handlung wieder mehr Raum gibt. Das bedeutet, wir werden hier eine ganze Reihe von Handlungselementen sehen, die sich von einer Folge in die nächste fortsetzen. Und nicht nur das, sie beschreibt in diesem Artikel auf Collider auch, dass ursprünglich ihre Planung oder ihr Pitch gegenüber Lucasfilm auch immer war, dass sich diese Serie als ein Mehr-Season-Projekt darstellt. Sie beschreibt es in der Form, dass sie am Ende der Staffel auch die Handlungsfäden sozusagen nicht komplett auflösen wird, sondern dass noch etliche Dinge sind, die in der Luft hängen und dass sie selber überhaupt kein Fan ist von absoluten Cliffhanger-Endungen. Und das heißt für mich natürlich schon mal, okay, wir bekommen vielleicht tatsächlich mal eine abgeschlossene Handlung in dieser ersten Staffel, aber es wird immer noch genug Dinge geben, über die wir uns als Fans Gedanken machen können und Figuren, die vielleicht verschwinden oder deren Story-Arc einfach noch nicht zu Ende erzählt ist. Und das wäre ja mal wirklich was Neues im Star-Wars-Universum. Und da muss man halt einfach gucken, wo die Reise hingeht. Auf die Frage, ob das in dieser Folge ist. Wir hatten das ja, also das krasseste Beispiel ist ja irgendwie der erste Teaser-Trailer zur Episode 7 gewesen, auf den J.J. Abrams dann antwortete, aus welchen Bereichen von dem Film stammen denn diese veröffentlichten Bilder, die wir jetzt im Trailer gesehen haben? Ja, aus den ersten 20 Minuten. Nun, Leslie Headland sagt, die Dinge, die hier in diesem Trailer verarbeitet wurden, stammen tatsächlich aus den ersten 4 bis 5 Episoden. Also das sind alles Dinge, die schon relativ weit in die Geschichte hineingreifen und da muss man dann halt einfach schauen, wie sich das am Ende dann ausformuliert. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ihr war es auch tatsächlich eben sehr, sehr wichtig hervorzuheben, dass es hier um eine Art Murder Mystery geht. Also jemand tötet Jedi, es macht irgendwie keinen Sinn, weil wir haben ja den Eindruck, okay, die Jedi haben da hier einen Höhepunkt. Das ist die High Republic, die sind in Control, die haben Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Jedi-Ritter und Meister in der Galaxis unterwegs. Also was soll denen eigentlich passieren? Ne? Wer kann denen irgendwas angraben? Aber offensichtlich ist es eben möglich. Und wie dieser Trailer irgendwie zeigt, gibt es natürlich nicht nur Jedi und, sagen wir mal, Machtnutzer im dunklen und im hellen Bereich, sondern es gibt auch Schmuggler. Und einer von diesen Schmugglern ist der gute Kimir. Und Kimir ist offensichtlich jemand, der den Schmugglerpfaden wohl abgeschworen hat und jetzt als Händler seinen Lebensunterhalt verdient, indem er ungewöhnliche Artefakte von A nach B transportiert und an die richtigen Personen weitergibt und sich dadurch ein Leben in Luxus gönnt. Tja, das lässt sehr, sehr viel an Interpretationsraum übrig. Aber er ist auf jeden Fall die Person, die so ganz unschuldig um die Ecke guckt in der einen Sequenz des Trailers ungefähr bei 1:08. Ja, und dann wird es natürlich interessant, weil wir haben plötzlich einen Shot, der uns Meisterin Indara und Meister Sol zeigt, die deutlich jünger sind. Also Meister Sol hat wirklich kurze Haare, es ist fast ein Beatles-Haarschnitt, also ein Topf-Haarschnitt. Wie gesagt, Meisterin Indara trägt wieder traditionelle Jedi-Roben, nicht eine so Art vermummtes Poncho-artiges Element, wie sie es in der Eröffnungsszene des Trailers hatte. Sie blickt nach oben, genauso wie Meister Sol. Und wir können nicht genau sehen, zu wem sie reden oder wen sie anblicken, aber es scheint eine Spezies zu sein, die doch deutlich größer ist als die anderen. Ich gehe mal ganz, ganz deutlich davon aus, dass wir uns hier in einer Art Flashback befinden. Ein Flashback, was vielleicht mit der Eröffnungseinstellung von diesem Trailer auch zu tun hatte, also den Padawanen, die in sich hinein hören und dann formulieren, was sie gerade verspüren. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das kleine Mädchen was sagt, dass es eben Feuer spürt, dass das die zukünftige Amanda Steenberg sein wird. Wir hier ein erneutes Aufeinandertreffen von Meisterin und Schülerin haben, wenn sozusagen die etwas älter gewordene Meisterin Indara eben in dieser Cantina-anmutigenden Situation zu Beginn des Trailers auf ihren ehemaligen Padawan trifft. Ja, und dann wird es eigentlich immer schneller. Dann haben wir ein paar Action-Elemente. Wir gehen wieder zurück in diese Sequenz, wo die beiden sich duellieren. Und wir haben zum ersten Mal einen Auftritt von, das wurde halt auch in diesem Artikel auf Collider.com relativ genau ausformuliert, nämlich Jodie Turner-Smith, also die Schauspielerin, die in dieser Einstellung die Mutter Anisea spricht oder verkörpert. Sie wird halt hier beschrieben als die Anführerin eines Hexenordens, die ihre eigene Unabhängigkeit und die Bewahrung ihres Glaubens und ihrer Fähigkeiten als alleroberstes Gut einstufen. Deswegen ist diese Gruppe von Frauen auch so auf sie fixiert und sie blicken auf zu ihr und sie läuft halt sehr, sehr religiös, vielleicht schon erleuchtet auf die Kamera zu. Ist eine interessante Bildgestaltung und wird dann natürlich untermauert von ihren Sätzen, wo sie darüber spricht, this is about power and who is allowed to use it. Also offenbar haben wir hier eine ganze Vielzahl an Fraktionen, die in der Lage sind, in die Macht zu blicken und die Fähigkeiten, die Macht einem Individuum verleiht, auch für sich und ihre Zwecke einzusetzen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemeint ist. Und das ist natürlich auch ganz gut von einer Art Teaser-Trailer, das hier so ein bisschen nur anzudeuten und nur so einen kleinen Hinweis zu geben. Was könnte denn eigentlich sein? Was bedeutet das denn? Und dieser Trailer zeigt für mich, dass es eben auch andere Formen der Machtnutzung gibt, wie wir sie vielleicht auch in Clone Wars zum Beispiel mit den Hexen von Dathomir erlebt haben und auch natürlich in der Ahsoka-Serie, die ihren Weg hineingefunden haben. Nun spricht Headland davon, dass wir es hier eben nicht mit den Hexen zu tun haben von Dathomir. Und auch die ursprüngliche, relativ leichte Einstufung nach dem Motto, ja, eigentlich können nur gute Menschen die Macht benutzen und böse können das halt irgendwie einfach nicht. Darum scheint es hier irgendwie nicht zu gehen. Also es scheint auch bereits ein neues graues Feld zu geben von Machtnutzern, die eben nicht nur sozusagen den eigentlichen Jedi hinterher eifern, sondern die auch in der Lage sind, die Macht für sich selber zu nutzen, aber eben nicht zu der einen oder anderen Fraktion gehören. Und deswegen muss man sich auch immer wieder bewusst machen, das wird jetzt im Laufe des Trailers auch immer wichtiger, glaube ich. Die Sith, wie wir sie kennen, die vielleicht hier in diesem Zeitalter noch nach der Regel der Zwei vielleicht auch funktionieren, die hat es schon seit vielen, vielen hundert Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gegeben. Also die Jedi sind sozusagen gar nicht mehr daran gewöhnt, sich an Auseinandersetzungen mit dunklen Machtnutzern zu begeben. Vielleicht die Hinweise, die Ki Adi-Mundi in der Prequel-Trilogie gibt, nach dem Motto, ja, die Sith sind ja eigentlich seit über einem Millennium ausgestorben. Die werden hier vielleicht geretconnt. Also entweder man macht es so, oder sie sind halt vielleicht noch dunkle Jedi. Es wird auf jeden Fall im Laufe des Trailers noch viele, viele Dinge geben, die uns da so ein bisschen auch als Fans, die etwas mehr in die Tiefe schauen, glaube ich, ganz, ganz mit vielen Fragezeichen hinterlassen. Ein bisschen schade ist, finde ich, dass Leslie Headland in diesem Interview auch andeutet, dass die Folgenlänge wieder sehr, sehr kurz sein wird. Sie spricht davon, dass manche Folgen knapp die 30 Minuten erreichen. Das Finale ist für irgendwie 40 Minuten lang, davon spricht sie. Also es wird dort keine Unterschiede zu Mando und Ahsoka geben, leider. Aber sie verspricht auch, wie schon vorhin kurz erwähnt, dass sie die Serie eigentlich als ein Mehr-Season-Project betrachtet. Und das wäre natürlich gut, von meiner Warte auch. Natürlich immer mit dem Fragezeichen versehen, was macht die Qualität, rechtfertigt sie das? Sowohl von der Produktion, aber als auch vom Inhalt her. Ne? Wollen wir da mehr davon sehen oder sind wir froh, dass es erstmal rum ist? Und dann gucken wir einfach, was dabei rauskommt. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und soweit geht sie dann auch nicht eben in die Tiefe. Was sie halt als Kritik natürlich auch am gesamten Umgehen mit Streaming-Serien dann anführt, ist, sagt sie, naja, sie möchte halt auch nicht zu sehr auf Fan-Reactions eingehen. Sie hat sehr, sehr viel Zeit und Energie auch investiert in diese erste Staffel. Sie hat aber auf jeden Fall viele, viele Ideen für eine zweite Staffel und glaubt, dass es interessant wäre, diese Storypoints aufzugreifen und immer weiter zu erzählen. Ja, und deswegen sagt sie halt auch, dass sie sich in dieser Staffel auf Vernestra Rowe irgendwie auch sehr, sehr stark fokussiert hat. Also Rebecca Henderson, ihre Frau im Real Life, spielt diese Rolle und der kurze Moment, den wir sie in diesem Trailer gesehen haben, scheint also wirklich nur am Anfang eine Art Teaser, ein Vorgeschmack zu sein. Denn ihre Rolle wird wahrscheinlich wesentlich größer, als wir das im Moment uns vorstellen können. Es ist natürlich immer wieder sehr interessant, weil sie mit dieser Serie oder dieser Staffel versucht, das ganze Konzept, was wir mit den Jedi und den Sith bisher verbinden, auf den Kopf zu stellen. Also es geht sozusagen darum, den Underdog in der Geschichte nach vorne zu stellen. Und das ist natürlich in diesem Fall halt eben ein dunkler Jedi oder ein Machtnutzer, der halt eventuell mal Sith werden könnte. Und auf der anderen Seite das Establishment. Und nicht das, was wir aus der OT kennen, nämlich das Imperium, sondern in diesem Fall halt die Jedi, die vielleicht schon etwas blind vor dem eigenen Bild erstarren in der ganzen Pracht, in der sie sich hier befinden. Und was passiert denn eigentlich, wenn von unten eine Underdog-Story erzählt wird und die Sith auf jeden Fall auf einmal diejenigen sind, die versuchen, nach oben zu dringen. Also ein interessantes Konzept. Schauen wir mal, wie düster es tatsächlich wird. Aber es würde für mich auf jeden Fall Sinn ergeben, diese Qualität in so einer Serie dann irgendwie auch zu finden. Und natürlich gab es auch sehr, sehr viele Fragen in Bezug auf diesen Trailer, insbesondere was eben Vernestra Rowe und ihre Padawan betrifft, Imri Kantaros, ob sie eine Rolle spielen wird hier. Und weil sie in den Romanen, auch Achtung nochmal, ein Doppel-Doppel-Achtungs-Spoiler, in den Romanen um die High Republic scheint sie auf der Starlight Beacon verstorben zu sein, aber wir wissen es nicht genau, ob sie vielleicht dann eben doch in dieser Serie oder der ersten Staffel von dieser Serie nochmal eine Relevanz besitzen wird. Ja, und dann sehen wir ein Bild, nachdem jemand durch einen brennenden Wald läuft, das uns wieder ein bisschen mehr an Star Wars vielleicht auch heranführt. Nämlich wir sehen ein Schiff, was sozusagen ein havarierendes Schiff, was abstürzt auf einem Planeten und ganz fürchterlich zerschellt. Es macht ein bisschen Eindruck, als wäre es so ein bisschen ein Sith-Infiltrator beeinflusstes Shuttle-Design, aber wir wissen es nicht genau. Und Ying Junuo haben wir dann, der auf diesem Planeten eben herumläuft und sehr, sehr wenig entspannt irgendwie in die Kamera blickt. Naja, und dann kriegen wir nochmal ein Voice-Over von offensichtlich einer Figur, die halt in diesem religiösen Kontext sitzt. Ich schätze mal, dass auch das wieder die Mutter Anicea sein soll. Sie spricht auf jeden Fall davon, und das, da wird es jetzt richtig spannend für mich, weil sie spricht davon, dass es nicht um Gut oder Böse geht, sondern es geht um Macht und wem es erlaubt ist, sie zu benutzen. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Ansage, weil das bedeutet, dass es offensichtlich entweder eine Art Rat gibt, der darüber entscheidet, wer darf die Macht benutzen oder nicht, oder es ist bereits so eine Art Glaubenskrieg, dass bestimmte Fraktionen sich dazu berufen fühlen, in den Krieg zu ziehen, um ihre eigenen Meinungen oder ihre eigenen Dinge, ihre Weltanschauung durchzusetzen. Also ein allzu politisches Thema, was hier diskutiert werden könnte, lässt sich momentan noch nicht wirklich beurteilen. Und dann haben wir natürlich den krassen Cliffhanger dieses Trailers. Wir sehen ein rotes Lichtschwert, das mit einer Art Force-Throw durch einen Wald gleitet und dabei mehrere Baumstämme mit Brandmalen versieht. Und dieses Schwert gleitet dann eben wieder zurück in die Hand einer Person, die wir nicht wirklich ausmachen können. Wir sehen quasi nur den Ärmel und die Hand, die das Schwert führt. Der Ärmel sieht sehr gepflegt aus, nicht unbedingt nach einem Sith. Vielleicht ist es eben ein dunkler Jedi. Fängt auf jeden Fall dieses Schwert. Und Yung Jianye, der wieder in der Gruppe von unseren vielen Jedi ist, zückt sein Schwert. Daraufhin entzünden sich eine ganze Reihe an Lichtschwertern, die alle unterschiedliche Farben haben. Also wir haben Blau, Grün, Gelb. Nimmt so ein bisschen die Besonderheit des Lichtschwerts von Rey am Ende von Episode 9, finde ich. Und diese Jedi, naja, die brechen also auf aus einer sehr düsteren, kaum auszumachenden Umgebung, stürzen sich in den Kampf und mit dieser Gestalt, die wir jetzt noch nicht wirklich einordnen können, aber die offensichtlich ein dunkler Jedi oder vielleicht sogar auch ein Sith ist oder vielleicht ist es sogar Darth Plagueis, The Wise, würde sich ja fast anschicken, ungefähr 100 Jahre vor den Prequels. Gucken wir mal, hier wird auf jeden Fall ein großes Rätsel aufgemacht, wer es ist. Und viele beiläufige Star Wars-Fans, die finden sich vielleicht von sowas dann eben auch angesprochen. Es gibt auch die Theorie, dass es sich bei Mei, also der Figur, die Amandla Steenberg spielt, dass es sich hier um ein Zwillingspaar handelt, das irgendwann getrennt wurde und die sozusagen auf der Suche von ihrer Schwester ist oder die beide, die eine auf der hellen und die andere auf der dunklen Seite gestaltet ist. Deswegen ist dieses O von The Acolyte, was wir dann eben am Ende auch sehen in dieser Title Animation, kann man eben auch als unendlich Zeichen irgendwie deuten, die sich dann irgendwie verbinden. Dann wird so eine Art Ring. Also wer weiß, was das alles zu bedeuten hat. Und ganz am Ende von dem Trailer mit dem Logo für Disney Plus erfahren wir halt nochmal, dass eben diese zwei ersten Folgen ab dem 5. Juni in Deutschland und dem 4. Juni in den USA streamen werden. Tja. Und diese Analyse des Trailers soll es jetzt erstmal auch gewesen sein. Ich bin verhalten, vielleicht bin ich etwas überkritisch. Das darf ich, glaube ich, aber auch sein, weil wir hatten halt in den letzten Jahren auch die ein oder andere Serie, die nicht wirklich ihr Potenzial erfüllt hat, dass sie ungefähr hätte oder dass sie ursprünglich durch einen Trailer mal aufgemacht hat. Formulieren wir es einfach so. Ich bin begeistert von den Schauspielern. Ich glaube, man hat sich hier einen ganz, ganz tollen Cast zusammengesucht, der viel Potenzial hat. Ich wünsche mir, dass die Drehbücher und die Regie all diese Dinge dann irgendwie auch erfüllen können. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende erste Staffel von The Acolyte sehen. The Acolyte, der Name an sich weist ja auch schon in eine gewisse Richtung. Ne? Also es könnte sich hier um eine dunkle Variante des Padawan handeln. Und da bin ich dann doch sehr gespannt drauf, wie man dann in der Tat mit all diesen Elementen umgehen wird. Und das eine der Dinge, die mich besonders gefreut haben, ist, dass wir heute auch noch erfahren durften, dass es unterschiedliche Regisseure gibt hinter dieser Serie. Nämlich unter anderem, nachdem Leslie Headland die Premiere zum Beispiel inszenieren wird, noch Alex Garcia Lopez, der in der Daredevil-Serie von Netflix früher Regie geführt hat bei einigen der tollsten Folgen, unter anderem einer, die eine 14-minütige One-Take-Kampfsequenz in einem Treppenhaus beinhaltet. Also, wenn das keine guten Vorzeichen sind für eine Serie, die offensichtlich im Martial-Arts-Bereich fußt, dann weiß ich irgendwie auch nicht. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt die letzte Stunde einigermaßen gut durchgestanden. Ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere interessante, inspirierende oder witzige oder tief schürfende über diesen Trailer mit auf den Weg geben. Seid nett zueinander und möge die Macht mit euch sein.